Auch wir freuen uns, heute Morgen mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich dachte eben daran, es ist ja in letzter Zeit immer wieder so gekommen, dass der Seniorenkreis hier ausfiel, aus irgendeinem Grund. Und es war mir jedes Mal eine Enttäuschung, weil ich mich darauf immer freue. Und wir danken dem Herrn, dass wir unter euch sind und dass wir das Wort miteinander betrachten dürfen. Obwohl Ostern schon 3 Wochen zurückliegt, wollen wir uns noch einmal mit einer Ostergeschichte beschäftigen. Denn die Auferstehung Jesu ist für unser tägliches Leben als Christen von grundlegender Bedeutung. Wir lesen dazu noch einmal einen etwas längeren Abschnitt, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, 2 von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, etwa 11 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Wort und Werk vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind, und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Ja, man kann sein Verhältnis zu jemand prüfen, indem man sich vorstellt, wie es wäre, wenn diese Person plötzlich nicht mehr da wäre. Wenn ein Ehepartner plötzlich von deiner Seite gerissen würde oder du vor dem Grab deines Kindes stehen würdest, da würdest du merken, was deine Frau, dein Mann und dein Kind dir bedeutet haben. Was für eine zentrale Rolle sie in deinem Leben gespielt haben. Oft wird uns dies leider erst nach ihrem Tod so recht bewusst. So können wir auch prüfen, was für eine Rolle Jesus Christus in unserem Leben spielt. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir den Herrn Jesus aus unserem Leben wegdenken würden? Stellen wir uns vor, unser Glaube an ihn wäre wie eine Seifenblase geplatzt. Es hätte sich unsere persönliche Beziehung zu ihm als Trug entpuppt. Es hätte sich herausgestellt, wir waren einem Irrlicht gefolgt. Jesus stellt einmal seine Jünger vor die Frage, was er ihnen bedeutet. Als viele sich von ihm abgewandt hatten, fragte er sie: Wollt ihr etwa auch weggehen? Darauf antwortete Petrus als Sprachrohr seiner Mitjünger: Herr, zu wem wohl sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Mit anderen Worten, nur du führst uns zum ewigen Leben. Und wie steht es mit uns? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde in diesem Fall unser Leben unverändert weitergehen? Wären wir lediglich um einen Traum ärmer? Wenn er nicht auferstanden wäre, wären wir nur um einen Feiertag ärmer? Könnten wir uns ohne Schwierigkeiten schnell mit unserer neuen Situation abfinden? Könnten wir unser Leben ohne Problem der neuen Situation anpassen? Würde unser Leben ungestört weitergehen? Oder würde unsere Welt zusammenbrechen? Würde unser Leben aus den Angeln gehoben werden? Würde unserem Leben plötzlich Sinn und Ziel fehlen? Würden wir verzweifeln, weil unsere Zukunft ungewiss und dunkel wäre? Bei den beiden Jüngern Jesu, von denen wir gerade lasen, war dies der Fall. Als ihr Herr und Meister gekreuzigt wurde, brach in ihnen eine Welt zusammen. Wir können uns ihre Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit kaum vorstellen. Sie waren unsäglich traurig und verwirrt, so sehr, dass sie es in Jerusalem nicht mehr länger aushalten konnten. Jeder Stein erinnerte sie an Jesus. Um dieser ständigen Erinnerung zu entfliehen, entschieden sie sich, diese Stadt, wo sie mit Jesus so viel erlebt hatten, zu verlassen. Wir begegnen ihnen jetzt auf dem Weg nach Emmaus. Vielleicht stammten sie aus diesem Ort. Sie gingen jetzt nach Hause, um zu versuchen, das wieder aufzunehmen, was sie um Jesu Willen verlassen hatten. Je länger, umso mehr hatte Jesus in ihrem Leben eine zentrale Rolle eingenommen, denn er war einer, der zu ihren Herzen sprach. Er berührte ihre innersten Sehnsüchte und Bedürfnisse. Mit ihm hatte ihr Leben Sinn und Ziel gewonnen. Er war das Zentrum ihrer Hoffnung geworden, denn er war mächtig in Wort und Tat. Er sprach von himmlischen Dingen wie ein Augenzeuge, von Gott als einem, zu dem er eine innige, persönliche Beziehung hatte, ja, Sohnesbeziehung. Einer, der von ihm als seinem Vater sprach. Sein Wort hatte bis dahin ungesehene Kraft und Vollmacht. Das bezeugten auch die ihn umgebenden Volksmengen. Das Matthäusevangelium berichtet, sie waren sehr erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Bei einer anderen Gelegenheit bekannten seine Zuhörer, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Bei ihm klaffte zwischen Wort und Werk keine Kluft, wie das leider bei Menschen immer der Fall ist. Unsere Zeit ist heimgesucht von einer Inflation der Worte. Sehr deutlich wird das bei vielen Äußerungen von Politikern, besonders vor Wahlen. Oh, die haben einfache Lösungen für jedes Problem. Aber später zeigt es sich bald, dass sie entweder selbst nicht daran glaubten, was sie versprachen, oder es wurde bald klar, dass sie einfach nicht die Macht hatten, zu halten, was sie hoch und heilig versprochen hatten. Sehr schnell wird die Diskrepanz zwischen Wort und Tat in der Ehe sichtbar. Was werden da für Versprechungen gemacht? Und wie oft oder wie bald erweisen sie sich als leere Worte? Selbst in der besten Ehe muss man kleinlaut zugeben, man blieb weit zurück von dem, was man ehrlich gelobt hatte. Hier war einer, bei dem sich Wort und Tat völlig deckten. Sein Wort hatte ungeahnte Kraft. Das Volk empfand den Unterschied sehr deutlich. Seine Worte klangen einfach anders als die ihrer religiösen Führer. Selbst die einfachsten und ungebildetsten spürten das. Seine Worte erinnerten an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott sprach und es geschah. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Jesus behauptete, ich bin das Licht der Welt. Und als Beweis öffnete er einem Blindgeborenen die Augen. Und auf dem Weg zum Grab eines Freundes sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und kurze Zeit später rief er vor dem Grab seines Freundes, Lazarus, komm heraus. Und er vor 4 Tagen gestorben war, kam heraus. Einem Gelähmten vergab er die Sünden und heilte so seine Seele und gleich darauf seinen Körper. Selbst bei seiner Gefangennahme zeigten seine Worte ihre unwiderstehliche Vollmacht. Als er denen, die ihn suchten, um ihn gefangen zu nehmen, sich zu erkennen gab, wichen sie zurück und fielen zu Boden. So berichtet das Johannesevangelium. Und denen, die ihr Leben verwirkt hatten, gab er Hoffnung. Denen, die von den religiösen Führern verachtet wurden, gab er Hoffnung. Deshalb beschimpften diese Führer Jesus, er sei ein Freund von Zöllnern und Sündern. Kein Wunder, dass dieser Jesus die Herzen der Jünger berührt hatte. Er hatte ihre Herzen erobert. Er spielte zunehmend eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Das ging so weit, dass sie die Erlösung Israels und damit auch unsere Erlösung von ihm erhofften. So sagten sie auch dem, der sich ihnen zugesellt hatte, niedergeschlagen. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Alle ihre Hoffnungen waren an seine Person gebunden. So war ja auch seine Botschaft: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Bei den Propheten war dies anders. Sie sagten immer: Das ist der Weg, dem folgt. Jesus aber sagte: Ich bin der Weg. Weil Jesus diese zentrale Rolle in ihrem Leben und Herzen hatte, brach mit seiner Kreuzigung ihre Welt zusammen. Jetzt waren sie völlig enttäuscht und trostlos. Sie hatten die Ewigkeit geschmeckt. Das Zeitliche konnte sie nie mehr befriedigen. Für sie hatte ihr Leben Sinn und Ziel verloren. Sie sahen keine Zukunft mehr. Seine Ich-Bin-Aussagen hatten sich scheinbar in Luft aufgelöst. Er hatte gesagt: Ich bin die Tür. Mit seiner Kreuzigung wurde sie wieder zugeschlagen. Er sollte das Brot des Lebens sein, Nahrung, Kräftigung und Leben spendend für den inneren Menschen. Von diesem Brot hatten sie auch schon gezehrt. Dies hatte sie auch schon erquickt. Seine Kraft hatten sie schon erfahren. Jetzt blieb die Sehnsucht ihres Herzens ungestillt. Der Hirte, der die Schafe vor dem Tod retten sollte, wurde selbst getötet. Jetzt kamen sie sich schutz- und führerlos vor. Das Licht der Welt war erloschen. Und wieder umgab sie die alte Finsternis. Wieder war alles dunkel und hoffnungslos. Sie konnten es einfach nicht fassen. Gerade ihre religiösen Führer verwarfen ihn und forderten seinen Tod. So verblendet kann tote Religion sein. Sie ließen Jesus töten und meinten noch, damit Gott einen Dienst zu erweisen. Die Zöllner und Huren der Zeit Jesu werden einmal gegen sie Zeugnis geben, denn sie hatten ein gesünderes Empfinden für das, was echt und von Gott ist. Deshalb folgten auch viele von ihnen ihm nach. Welch ein furchtbares Gericht, wenn sich dann die vermeintlich Weisen als Narren erweisen werden. Die vermeintlich Frommen, die alle anderen verachteten, jetzt als Feinde Gottes dastehen werden. Unsere beiden Jünger sind am Boden zerstört, völlig verwirrt, trostlos und ohne Hoffnung. Ihr Heiland lag unverrichteter Dinge im Grab, der ihnen wiederholt versichert hatte: Ich bin das Leben, war jetzt selbst dem Tod zum Opfer gefallen. Der Stein auf dem Grab, das Siegel der Regierung und die Wächter waren handgreifliche Beweise, dass sie einem Irrlicht gefolgt waren. Die Finsternis hatte gesiegt. Die Freunde Jesu trauerten und seine Feinde feierten. Einige Frauen hatten zwar behauptet, ihnen sei ein Engel erschienen, der habe gesagt, er lebe, auch sei sein Leib aus der Gruft verschwunden. Auch einige Männer fanden sein Grab leer, aber gesehen hatte ihn niemand. Die beiden Jünger empfanden zu Recht: Ohne Ostern ist Karfreitag eine unwiderrufliche Niederlage. Ohne Ostern ist ihre Hoffnung auf das ewige Leben geplatzt. Paulus drückt es so aus: Wenn der Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das empfinden auch Moslems so. Sie wissen nichts von der Auferstehung, deshalb können sie auch mit dem Kreuz nichts anfangen. Sondern viele sagen, kurz vor der Kreuzigung tat Gott ein Wunder. Er stellte Judas an die Stelle von Jesus. Man meinte, Jesus zu kreuzigen, in Wirklichkeit aber war es Judas. Sie konnten auch nicht verstehen, dass dieser in ihren Augen sündlose Prophet, dass dieser in ihren Augen sündlose Botschafter Gottes, dass er so ein schmähliches Ende finden würde. Im Schock verlassen die beiden Jünger Jerusalem. Nur weg von hier, wo sie alles an ihren Meister erinnerte. Ihre Hoffnung war zerschlagen, es kam ihnen vor wie ein böser Traum. Würden wir auch so empfinden, wenn Jesus plötzlich aus unserem Leben ausscheiden würde? Würden wir auch so empfinden, wie es ein Liederdichter beschreibt? Ging ich auf viel bewegten Straßen, hätt liebe Menschen um mich her, sie könnten dich, Herr, nicht ersetzen, es bliebe doch im Herzen leer. Es hätte ohne dich mein Leben im tiefsten Grunde keinen Sinn. In dieser hoffnungslosen, traurigen Stimmung begegnet ihnen der Auferstandene. Er geht seinen niedergeschlagenen Jüngern nach. Er lässt sie in ihrer Hoffnungslosigkeit nicht allein. Ohne ihr Wissen war das Grab schon leer. Das Siegel menschlicher Autorität war gebrochen und die Wächter geflohen. Die Macht Satans gebrochen. Und auf dem weggewälzten Stein saß ein Engel. Was für ein Bild des Sieges Jesu über den Tod und alle finsteren Mächte. Die scheinbare Niederlage wurde in Sieg verwandelt. Nachdem Jesus zunächst noch unerkannt sich den traurigen Jüngern anschließt, erklärt er ihnen die Schriften, die vielen Verheißungen über ihn im Alten Testament und sicher auch seine wiederholten Voraussagen über seine bevorstehende Verwerfung und seinen Tod. Er erklärt ihnen, sein Kreuz sei kein Unfall gewesen. Dadurch wurden die Pläne Gottes nicht durchkreuzt. Im Gegenteil, sie wurden erfüllt. Und dann erklärte er ihnen, dass das Kreuz schon vorher im Blick war. Die Propheten sagten wiederholt voraus, dass der Messias verworfen werde und dass er erst nachdem er gelitten hat, erhöht werden würde. Und Jesus hatte es mehrfach seinen Nachfolgern in klaren Worten gesagt. Er wird verworfen und getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Obwohl diese beiden Jünger eine stark ausgeprägte Messias-Hoffnung hatten, hatten sie den Aspekt seines Leidens ausgeblendet. Das schien ihnen einfach absurd zu sein, dass der Messias, auf den ganz Israel hoffte, wenn er kam, von Israel nicht erkannt werden würde, ja, sein Volk ihn verkennen und verwerfen würde. Das geschieht im Leben oft. Dinge, die wir nicht für möglich halten oder die uns unerträglich scheinen, wir einfach ausblenden. Sie konnten es einfach nicht fassen. Es schien doch völlig widersinnig zu sein. Der Messias kam, um zu sterben. der Tote auferweckte, würde selbst sterben. Jesus sagt ihnen jetzt, aber musste nicht der Christus das leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Es war absolut notwendig für unser Heil. Er musste diesen Weg gehen. Es gab keinen anderen Weg. Nur so konnte die Sündenfrage gelöst werden. Jemand musste unsere Schuld bezahlen. Jemand musste den Fluch, der auf uns lag, auf sich nehmen. Jemand musste die Trennung von Gott ertragen, damit der Weg frei wurde zu ihm. Inzwischen war es Abend geworden. Deshalb laden sie ihn ein, bei ihnen zu übernachten. Er kehrt bei ihnen ein, aber erst nachdem er ihnen die Schriften erklärt hatte. Für Jesus war es wichtig, dass der Auferstehungsglaube der beiden auf dem festen Zeugnis der Schrift ruht. Bei der Abendmahlzeit übernahm Jesus dann die Rolle des Hausvaters und sprach den Segen. Jetzt ist er der Gastgeber. Er nahm das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Als Gastgeber ist er wieder der Gebende. Dann wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Dazu bedurfte es einer göttlichen Berührung. Das ist immer so. Ohne Berührung von oben kann niemand den Herrn erkennen. Erst dann erkannten sie ihn. Mit einem Schlag sahen sie jetzt neben dem Kreuz das leere Grab. Plötzlich bekam ihr Leben wieder Sinn und Ziel. So wie Karfreitag alles, was Jesus sagte und tat, in Frage stellte, so bestätigte die Auferstehung ihn und sein Wort und sein Werk. Seine Auferstehung war das göttliche Siegel auf alle seine Verheißungen. Jetzt können wir wirklich glauben, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Seine Auferstehung ist das Amen Gottes hinter allen seinen Verheißungen. Mit einem Schlag lebte ihre ursprüngliche Hoffnung wieder auf, denn mit seiner Auferstehung wurde auch ihre und unsere Auferstehung bestätigt. Mit seiner Auferstehung wurde der Stein auch von unserem Grab gewälzt. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben, sagt Jesus. Paulus nennt ihn den Erstling unter den Toten. Das heißt, alle, die sich ihm anvertraut haben, ihm folgen werden. Er ist auch in diesem Sinn der Weg. Er hat den Weg aus dem Tod ins Leben gebahnt. Ohne die Auferstehung Christi bleibt unser Leben letztlich ohne Sinn und Ziel. Es führt zur Sackgasse hoffnungsloser Diesseitigkeit. Kein Wunder, dass das Lebensmotto vieler zu sein scheint: Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Nur der Glaube an die Auferstehung erhält unsere Zukunft. Nur er gibt uns eine Perspektive für die Zukunft. Der Glaube an die Auferstehung Christi will unser tägliches Leben bestimmen. Seine Auferstehung muss der Angelpunkt unseres Glaubens und Lebens sein. Nur sie wird Ansporn und Kraft für unsere Nachfolge sein. Deshalb ermahnt der Apostel Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Und für uns gilt, dass auch wir dies nicht nur an Ostern tun, sondern jeden Tag. denn es bedeutet, was immer auch kommen mag, wir wissen, unser Herr lebt. Er hat alle finsteren Mächte besiegt. Der lebendige Christus wird uns durch jeden Tag begleiten. Diese Zusicherung gab er seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt mit auf den Weg. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und am Ende des großen Auferstehungskapitels 1. Korinther 15 zeigt der Apostel, wie der Auferstehungsglaube zur Kraft und zum Ansporn in unserer Nachfolge und unserem Dienst für ihn ist. Weil nun Jesus Christus auferstanden ist, sagt Paulus, deshalb, meine Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Amen.